Kupot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikupot. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Sprache prägt eine Gesellschaft. Sie ermöglicht Kommunikation, schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl und formt Identitäten. Sie kann aber ebenso als staatliches Mittel für Kontrolle und Herrschaft eingesetzt werden. Im 18. Jahrhundert verfolgten Preußen sowie die Habsburger Monarchie mehr oder weniger rigide Sprachpolitiken, in denen von ihnen nach den sogenannten drei polnischen Teilungen neu annektierten Territorium des ehemaligen Polens. In den Diskursen über Sprachvermittlung und die Ausgestaltung des Schulwesens zeigten sich oftmals Absichten einer Nationalerziehung. Sie lassen aber auch die zugrunde liegenden geistigen Strömungen sowie Unterschiede in den lokalen Gegebenheiten durchscheinen. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Benedikt Stimmer, der im Rahmen seiner Promotion die Sprachen- und Schulpolitik der Habsburger Monarchie sowie Preußens in den polnischen Teilungsgebieten im 18. Jahrhundert erforscht hat. Er hat zuvor Geschichte und deutsche Philologie in Wien und in Warschau studiert und ist seit 2021 als Universitätsassistent im Rahmen der Vienna Doctoral School of Historical and Cultural Studies am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien tätig. Für sein Dissertationsprojekt wurde er zudem mit dem HIKO 21 Nachwuchspreis 2025 ausgezeichnet. Also herzlichen Glückwunsch nochmal, Benedikt.
Vielen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, heute hier zu sein.
Dann will ich direkt mal zu Anfang die Frage stellen, wieso beschäftigst du dich überhaupt damit? Also wie bist du auf das Thema gestoßen?
Ich würde sagen, am Anfang stammt so eine grundlegende Affinität für diese Region, ja, also für Ost-Mitteleuropa oder Zentraleuropa. Über mein Germanistikstudium habe ich dann natürlich immer auch so eine Sensibilität für das Thema Sprache mitbekommen und das mit der geschichtswissenschaftlichen Betrachtungsweise verknüpft. Und tatsächlich habe ich mich dann in meiner Geschichte-Masterarbeit mit dem habsburgischen Galizien auseinandergesetzt in der theresianisch-josephinischen Zeit und bin in diesem Kontext dann auch erstmals eigentlich mit dem Schulwesen in Berührung gekommen. Und hier hat sich dann schon relativ früh auch die Frage aufgedrängt, wie gewisse Dinge eben in den anderen Teilungsgebieten, vor allem im preußischen Teil, gehandhabt wurden. Und diese Frage nach so einer größeren vergleichenden Perspektive habe ich dann zum Anstoß genommen, das Ganze eben zu einem Dissertationsprojekt zu erweitern.
Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde ja Polen-Litauen zwischen Russland, Preußen und der Habsburger Monarchie aufgeteilt. 1795 verschwand es dann endgültig als eigenständiger Staat von der Landkarte. Zunächst mal allgemein die Frage, welche Auswirkungen und Herausforderungen brachte denn dieser territoriale Zuwachs für Preußen und Österreich mit sich?
Ja, grundsätzlich muss man wahrscheinlich mal sagen, dass diese drei Teilungen Polens von 1772 und dann nochmal 1793 und 1795 tatsächlich bis dato in der europäischen Geschichte eigentlich ziemlich präzedenzlos gewesen sind. Also hier verschwindet ein riesiges, frühneuzeitliches Staatsgebilde innerhalb von 20, 30 Jahren eigentlich von der politischen Landkarte. Nur damit man sich das vorstellen kann, also wir reden hier von einem Gebiet insgesamt in der Größenordnung von mehr als 700.000 Quadratkilometern und mit um 1800 wohl etwa 14 Millionen Einwohnern. Davon rund die Hälfte im russländischen Teilungsgebiet und die andere Hälfte hat sich aufgeteilt eben auf das preußische und das österreichische Teilungsgebiet. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass die integrativen Herausforderungen, die damit verbunden waren, enorm gewesen sind. Für Preußen wahrscheinlich nochmal größer als für die Habsburger Monarchie, weil Preußen insgesamt einfach der kleinere Staat gewesen ist. Und tatsächlich sehen wir, wenn wir auf diese drei Teilungsgebiete oder die drei Teilungsmächte blicken, diese sogenannten drei schwarzen Adler, einen sehr unterschiedlichen Umgang mit diesen Gebieten. Also im Russländischen Reich können die noch bis 1830, 31 eine relativ große Autonomie wahren. Und in Preußen und Österreich ist das anders. Hier sehen wir jeweils eben den Versuch, diese Provinzen doch recht rasch und im Rahmen so einer Tour de Force an die Strukturen in den alten Provinzen anzupassen, womit diese Gebiete auch in so einen innerhabsburgischen und innerpreußischen Staatsbildungsprozess gewissermaßen hineingezogen werden. Die Herausforderungen waren natürlich evident, vor allem im personellen Bereich. Also man kann sich vorstellen, wenn das eigene Staatsgebiet sich quasi über Nacht so stark erweitert, dass die nötigen Verwaltungsbeamten in dieser Zahl schlicht gar nicht zur Verfügung stehen. Zudem musste man natürlich, gerade weil das ja auch in die Zeit der napoleonischen Kriege dann fällt, in den 1790er Jahren, ständig Aufstände fürchten. Also es gab so eine latente Furcht vor Insurrektion, wie man das damals genannt hat. Und deswegen mussten ständig auch Garnisonstruppen in relativ großer Zahl abgestellt werden, um diese Gebiete sozusagen zu sichern. Und für mich war jetzt diese ähnliche politische Stoßrichtung, die wir sehen, eben in Österreich und in Preußen, nämlich dieser Versuch einer raschen Integration dieser Gebiete in die jeweiligen Staatsverbände, eigentlich dann der Ausgangspunkt für die vergleichende Analyse, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, gut, Österreich und Preußen werden oft so im Gleichklang behandelt, aber was steckt denn unter der Oberfläche? Also welche Unterschiede sind dann im Detail vielleicht doch vorhanden?
Ja, die besondere Herausforderung war ja auch, dass es wirklich so schnell ging. Also es zog sich ja nicht über Jahrhunderte hin,
genau,
sondern du hast gesagt, die drei Teilungen waren sehr schnell hintereinander. Dementsprechend hatte eigentlich weder die Teilungsmächte noch das geteilte Land sozusagen wirklich Zeit, sich anzupassen. Wie war denn nach den Teilungen dann das Verhältnis also zwischen der polnischen Bevölkerung und den neuen Landesherren, weil die ja sozusagen über Nacht dann da waren? Und welche Ansichten herrschten da über die anderen Teile der Gesellschaft? Denn natürlich waren Preußen und Österreich auch vorher schon vorhanden und eben als Nachbarn, nicht als Landesherren. Da haben sich ja sicherlich auch schon Urteile gebildet.
Genau, also wenn man auf das späte 18. Jahrhundert blickt, dann stellt sich die Gesellschaft natürlich anders dar, als wir das heute kennen, so im 21. Jahrhundert. Und als Historiker muss man sich natürlich die Frage stellen, für welche Teile der Bevölkerung dieser Herrschaftswechsel überhaupt spürbar gewesen ist. Tatsächlich war es so, dass in der Forschung, gerade in der polnischen Forschung, für lange Zeit eigentlich so das Narrativ einer modern begriffenen Fremdherrschaft vorherrschend war. Also eine Fremdherrschaft, die von der polnischen Bevölkerung aus so einem patriotischen nationalen Impetus heraus pauschal abgelehnt wurde. Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Situation doch ein Stück weit ambivalenter gewesen ist. Also gerade der polnische Adel versucht doch, sich mit den neuen Staatsmächten zu arrangieren. Und leitend ist ja immer auch der Versuch, eben die eigene privilegierte soziale Stellung zu erhalten und sozusagen hinüber zu retten in die neue Herrschaft, etwa über Karrieren im Militärdienst. Bei der ländlichen Bevölkerung sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen anders aus. Die kann teilweise von diesen Herrschaftswechseln profitieren. Also gerade im josephinischen Galizien sehen wir so Ansätze einer Bauernbefreiung. Insgesamt kann man aber sagen, gerade wenn man sich dann mit dem Schulwesen auseinandersetzt, dass für den Großteil der Landbevölkerung diese Herrschaftswechsel wahrscheinlich gar nicht so spürbar waren, wie man sich das heute vielleicht intuitiv vorstellen würde. Große Unterschiede sehen wir bei den diversen sprachlich-religiösen Sondergruppen, die Ostmitteleuropa ja auch immer geprägt haben, vor allem bei der jüdischen Bevölkerung. Die fällt gerade in Galizien, also im habsburgischen Machtbereich, in den Bereich dieser josephinischen Toleranzbestimmungen. Also dieser Versuch einer bürgerlichen Gleichstellung der Juden. Das klingt natürlich auf den ersten Blick einmal gut, aber auch das ist im Rahmen so einer Tour de Force-Politik umgesetzt worden und hat in der Praxis zu relativ repressiven Auflagen geführt, gerade auch im sprachlichen Bereich. Also es gab hier den Versuch, das Jiddische, also die Umgangssprache der jüdischen Bevölkerung zu verdrängen und durch ein modernes Hochdeutsch zu ersetzen. Und Juden sind dazu verpflichtet worden, deutsche Nachnamen zu führen, deutsche Sprachkenntnisse sind zur Voraussetzung gemacht worden für die Erteilung einer behördlichen Ehebewilligung etc. Also wir finden hier so einen Gleichklang von einem emanzipativen Moment, aber doch einer durchaus repressiven Praxis. Und wenn man jetzt nach den wechselseitigen Einstellungen eben der vor Ort vorhandenen Bevölkerung und den landfremden Beamten fragt, muss man mit Blick auf die Beamten sicher festhalten, dass es hier eine nicht unerhebliche Distanz auch gegeben hat zur Bevölkerung dieser neuen Landesteile. Und man kann hier durchaus auch so einen aufklärerischen Überlegenheitsduktus ein Stück weit festmachen. Das hängt damit zusammen, dass sich in der Aufklärung gerade auch maßgeblich getragen durch französische Aufklärer wie Voltaire so ein negatives Polenbild verfestigt hat im 18. Jahrhundert. Also Polen ist immer mit zivilisatorischer Rückständigkeit in Verbindung gebracht worden. Und viele Beamte haben das auch zur Legitimation ihrer eigenen Tätigkeit natürlich ein Stück weit übernommen. Also das Verhältnis war ambivalent und durchaus nicht immer konfliktfrei.
Es wird ja auch in der neueren Forschung jetzt teilweise so ein bisschen als Kolonialismus oder, also es gibt Anknüpfungspunkte an die jetzige Kolonialismusforschung.
Ja.
Gerade so dieses Überlegenheitsbild, wie man eben auf Polen dann herabgeschaut hat. Du hast gerade schon gesagt, zwischen Landbevölkerung auf der einen Seite, Eliten auf der anderen Seite, also je nach Gruppe war die Wahrnehmung auch anders. Wie war es denn regional? Also kann man jetzt etwas platt formuliert sagen, je weiter von der ehemaligen Grenze entfernt, desto weniger kam es an? Oder gab es irgendwelche anderen regionalen Schwerpunkte, wo vielleicht noch mehr von der polnischen Identität irgendwie sich erhalten konnte?
Ich würde sagen, wir sehen sicher ein relativ starkes Stadt-Land-Gefälle, also dass generell eigentlich fast alle politischen Maßnahmen der neuen Herrschaft im urbanen Raum wahrscheinlich zunächst mal deutlich rascher wirksam gewesen sind als im ländlichen Bereich. Insofern gibt es hier sicher eine sehr starke regionale Binnendifferenzierung. Und diese Gebiete sind ja in sich auch sehr heterogen gewesen und kann man keineswegs über einen Kamm scheren, ja.
Du beschäftigst dich ja also explizit vor allem mit der Spracherziehung und der Schulpolitik in diesen Teilungsgebieten. Welche theoretischen Grundlagen gab es da? Also wie war sozusagen das pädagogische Verständnis damals von Schule und Erziehung, das ja sicherlich deutlich anders war zu dem heutigen?
Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass sich das Verständnis von Erziehung im 18. Jahrhundert ja ganz grundlegend ändert. Also das 18. Jahrhundert wird ja meistens so als pädagogisches Jahrhundert bezeichnet. Und das meint konkret, dass damals so eine Entdeckung der Kindheit gewissermaßen stattgefunden hat. Also die Kindheit als eigenes menschliches Entwicklungsstadium. Der Mensch wird zunehmend als durch Erziehung formbar begriffen. Das ist das, was John Locke gemeint hat, eben wenn er von der Tabula Rasa gesprochen hat. Dem ist natürlich ein enormes emanzipatives Potenzial inhärent. Also der Mensch wird durch Bildung eigentlich zu allem befähigt, kann man sagen. Zugleich ergeben sich über so ein Menschenbild aber natürlich auch neue Möglichkeiten einer Zurichtung der Untertanen sozusagen aus staatlicher Perspektive. Und allgemein kann man sagen, dass das Erziehungsverständnis des späten 18. Jahrhunderts sehr stark durch so ein aufklärerisches Nützlichkeitsdenken bestimmt ist, also das, was man gemeinhin als Utilitarismus bezeichnet. Und das spiegelt sich auf unterschiedliche Art und Weise eben im damaligen Schulwesen wider. Wir haben auf der einen Seite eine Erweiterung der traditionellen Unterrichtsinhalte. Also es geht nicht mehr nur darum, Lesen und Schreiben zu lernen im Elementarschulbereich und die großen lateinischen Klassiker zu lesen in den höheren Schulen, sondern in zunehmendem Maße finden auch die modernen Naturwissenschaften Eingang in die Curricula, lebende Fremdsprachen und vor allem auch die eigene Muttersprache, also etwa das Deutsche oder das Polnische. Auf der anderen Seite haben wir eben gerade im ländlichen Bereich an Dorfschulen durchaus den Fokus auf die Vermittlung von so basalen Kernkompetenzen. Ja, also das, was man damals als das Trivium bezeichnet hat, Lesen, Schreiben, Rechnen und die Katechisierung, also so eine religiös-dogmatische Grundbildung. Dabei wird von den Aufklärern natürlich ständig auch die Gefahr einer Überbildung problematisiert. Der Hintergrund sind hier natürlich diese wahrgenommenen gesellschaftlichen Veränderungen. Also die ständische Gesellschaft der frühen Neuzeit ist im Fluss. Wir sehen sowas, so eine Erosion der alten Sozialordnung, könnte man sagen. Und vor dem Hintergrund gibt es natürlich auch immer diese Überlegungen, wie weit darf Aufklärung gehen? Inwieweit soll der einfache Bauer sozusagen auch wirklich zum Selbstdenken und Selbstreflektieren befähigt werden? Ähnliche Sorgen sehen wir in einer etwas anders akzentuierten Form auch tatsächlich im universitären Bereich. Also das späte 18. Jahrhundert ist ja die Zeit des großen frühneuzeitlichen Universitätssterbens, was vielleicht auf den ersten Blick intuitiv absurd wirkt. Aber auch hier ist zunehmend von Ökonomen und von Staatspolitikern oder Staatenlenkern die Überakademisierung sozusagen problematisiert worden und die unter Anführungszeichen Studierlust der damaligen Jugend gegeißelt worden. Das heißt, wir haben hier so eine ambivalente Situation im 18. Jahrhundert. Auf der einen Seite ein neues Wissen, das auch in zunehmendem Maß universell gedacht wird und nicht mehr ständespezifisch. Zugleich aber auch eine utilitaristisch begründete Kritik an vermeintlich unnützem Wissen. Sei es jetzt ein zu großes Maß an Bildung für den einfachen Bauern oder seien es unnötige Spielereien sozusagen für Studenten, die dann im Endeffekt keine Versorgung finden und dem Staat sozusagen nur zur Last liegen.
Und damit ja dann auch ein bisschen die Entdeckung von Schulpolitik als Herrschaftsinstrument, als Beeinflussungsmöglichkeit der Bevölkerung, die wir ja gleich noch sehen werden.
Genau, ja.
Und zur Sprache, also wie wandelt sich da die Rolle der Sprache oder auch Muttersprache vor allen Dingen im 18. Jahrhundert? Und vor allen Dingen auch, also wie beeinflussen diese unterschiedlichen Nationalsprachen in dem Gebiet, was du ja betrachtest, bis heute die Forschung eigentlich noch?
Tatsächlich findet im 18. Jahrhundert so ein Prozess statt, wo der Muttersprache, das ist auch ein Begriff, der in dieser Zeit einfach total virulent wird, eine immer elementarere Rolle bei der Wissensvermittlung zukommt. Das hängt einfach mit der Aufklärung zusammen. Also das Medium der Aufklärung ist die Muttersprache, eben die Volkssprache und nicht mehr das elitäre Latein. Das bewegt sich im Gleichklang mit so einer Steigerung der Alphabetisierungs- oder Literalisierungsrate. Und das ist ein Prozess, der im deutschsprachigen Raum, wenn wir jetzt auf Zentraleuropa blicken, sicher am schnellsten voranschreitet. Im protestantischen Deutschland noch ein bisschen früher als im katholischen Deutschland. Und zugleich gewinnen Sprachen wie das Deutsche eben damit ein immer größeres literarisches Prestige. Also jeder kennt das aus seiner Schulzeit. So mit den 1770er Jahren beginnt das, was man gemeinhin so als Sturm und Drang bezeichnet. Also die großen deutschsprachigen Klassiker kommen auf, die wir ja auch tatsächlich noch bis heute kennen. Damit ergibt sich natürlich auch eine immer größere, nennen wir es mal, kulturelle Leistungsfähigkeit dieser Volkssprachen, die im 17. Jahrhundert zum Beispiel in der Form noch gar nicht gegeben war. Und Sprachen wie das Deutsche finden auch immer mehr Einklang in administrative Domänen, also werden funktional genutzt und dadurch gesellschaftlich einfach immer präsenter und immer unentbehrlicher. Das ist ein Aufwertungsprozess, der mit der Zeit aber alle Sprachen dieses Raumes erfasst, also zumindest alle größeren Sprachen, das Polnische, das Ungarische, dann etwa auch das doch noch recht marginalisierte Tschechische. Und in dieser Erhebung der Muttersprachen oder der Volkssprachen zu Bildungssprachen und in weiterer Folge perspektivisch dann eben zu den modernen Nationalsprachen des 19. Jahrhunderts liegt natürlich immer auch so eine Gefahr von Sprachkonflikten, weil selbstverständlich jeder Versuch, den Geltungsbereich einer Sprache zu erweitern, immer auch das Verhältnis zu anderen Sprachen verändert und gewisse Sprachen oder Varietäten marginalisiert. Das gilt im Besonderen zum Beispiel für die Dialekte, ja, also die von den Aufklärern immer ganz stark abgewertet und gebrandmarkt werden, als kulturell eben nicht leistungsfähig genug. Und ich würde sagen, dass das die Forschung bis zum heutigen Tag doch recht stark prägt, weil wir gerade in der Zeit um 1800 auch das Entstehen dieser nationalsprachlich konfigurierten Wissenschaftskulturen sehen, die uns ja bis heute begleiten und gut bekannt sind. Und diese allmählich zu Nationalsprachen aufgewerteten Sprachen werden ja auch selbst zum Gegenstand der Wissenschaft und begründen dann die philologischen Disziplinen, die wir bis heute haben, also die Germanistik, die Slawistik, die Romanistik etc. Und das ist so eine disziplinäre Aufsplitterung oder Auftrennung, die durchaus auch für lange Zeit etwa Forschungen zu historischer Mehrsprachigkeit stark erschwert haben, weil jeder sich sozusagen immer nur mit seiner nationalsprachlich geprägten Kultur beschäftigt hat. Insgesamt kann man also zusammenfassend sagen, dass die Sprache oder um es noch stärker zu konkretisieren, die Volkssprache um 1800 eben immer sichtbarer wird und auch immer bewusster thematisiert in der medialen Öffentlichkeit, aber eben auch politisch.
Das ist ja auch immer die große Herausforderung für den Historiker, der sich in solchen Grenzregionen bewegt. Entweder muss man mehrere Sprachen können oder man hat automatisch einen viel eingeschränkteren Blickwinkel auf sein Forschungsfeld. Kommen wir jetzt zur Bedeutung von Sprache und Schule bei der Kontrolle und Verwaltung. Wir hatten es schon angeschnitten als sozusagen Herrschaftsinstrument. Wie wurde das denn von den beiden Teilungsmächten Preußen und Österreich dort eingesetzt, also sowohl Schule als auch Sprache?
Grundsätzlich, das ist eben schon angeschnitten worden, wird Schule in dieser Zeit als Herrschaftsinstrument begriffen. Das ist nichts ganz Neues. Also das sehen wir schon in der Zeit von Reformation und Gegenreformation, dass man versucht, über die Schule sozusagen die eigene Bevölkerung, ich sage jetzt mal lapidar, kulturell umzuprägen. In diesen von mir betrachteten Gebieten geht es einerseits darum, den unter Anführungszeichen kleinen Mann ein Stück weit ruhig zu halten über basale Schulbildung, also vor allem über die Vermittlung einer religiösen Erziehung. Das gilt ganz stark für die Schulpolitik Friedrichs II. Oder für sein Erziehungsverständnis, was wir etwa in Westpreußen sehen. Und zum anderen gibt es doch recht explizite Versuche, diesen neuen Bevölkerungsteilen so eine gewisse Konformität anzuerziehen. Also gerade im habsburgischen Galizien lassen sich doch recht deutliche Versuche beobachten, das Deutsche als Unterrichtssprache zu etablieren, obwohl es ja eigentlich eine komplett landfremde Sprache gewesen ist. Also vor 1772 spricht in Galizien praktisch niemand Deutsch. Also das ist eine Sprache, die wirklich erst mit dem Eintreffen österreichischer Beamter und Offiziere sich dort zu verbreiten anfängt. Sprache als Herrschaftsinstrument, würde ich sagen, ist unterschiedlich eingesetzt worden und zunächst natürlich indirekt. Also diese landfremden Beamten bringen ihre Sprache mit. Das ist eben im Fall Österreichs und Preußens das Deutsche. Das Deutsche wird zur Sprache der neuen Verwaltung, zumindest auf den höheren Verwaltungsebenen. Freiräume sind gerade im späten 18. Jahrhundert aber natürlich immer da und immer gegeben, schon alleine, weil die verwaltungspolitische Durchdringung dieser Gebiete natürlich nicht so aussieht, wie wir das dann 100 Jahre später sehen, im späten 19. Jahrhundert. So gibt es etwa im preußischen Teilungsgebiet die Möglichkeit, Gerichtsverhandlungen auf Polnisch oder auf Latein zu führen. was einen aus heutiger Perspektive vielleicht überraschen mag. Und in der Habsburger Monarchie ist die Politik in der Hinsicht viel rigider gewesen. Also hier hat man deutlich stärker versucht, das Deutsche als unangefochtene Staatssprache zu verbreiten. Und so gesehen könnte man sagen, dass über diesen stärker ausgeprägten Staatsbildungsprozess in der Habsburger Monarchie eine deutsche Sprachenpolitik dort stärker ideologisiert gewesen ist, als das in Preußen tatsächlich der Fall war.
Genau, du hast schon sozusagen angefangen, ein bisschen die Unterschiede zu benennen, die es ja sicherlich gab zwischen Habsburgerreich und Preußen, einfach auch geprägt durch ihre staatlichen Eigenheiten. Gab es sonst auch Parallelen oder was waren sonst noch weitere Unterschiede? Und dann auch aber im Vergleich zwischen Stadt und Land natürlich wieder oder auch unterschiedliche Schulformen, die es ja gab.
Ja, ich würde sagen, Parallelen finden wir vor allem so im Bereich der politischen Intentionalität, also das, was man so ganz grob vorhatte mit diesen Gebieten. Und im schulpolitischen Bereich war das vor allem die Förderung der sogenannten Volksbildung. Also der Elementarschulbereich sollte massiv ausgebaut werden. Das ist generell so eine schulpolitische Stoßrichtung der Zeit, die wir eben in der Habsburger und der Hohenzollernmonarchie, aber auch in anderen Staaten des späten 18. Jahrhunderts beobachten können. Und das geht im wahrsten Sinn des Wortes auf Kosten der Sekundarbildung, die sozusagen buchstäblich sekundär gewesen ist. Und tatsächlich finden wir in der Zeit auch relativ viele Schulschließungen im gymnasialen Bereich. Und diese Schulschließungen oder diese Reduktion der Anzahl der Sekundarschulen sollte teilweise auch direkt den Ausbau des Elementarschulwesens finanzieren. Auch die universitäre Erziehung ist nicht gerade priorisiert worden, auch wenn man sagen muss, dass im habsburgischen Lemberg in den 1780er Jahren eine neue Universität entsteht, als eine von insgesamt nur 5 Universitäten der Habsburger Monarchie. Aber insgesamt kann man sagen, dass die höhere Bildung nicht unbedingt priorisiert wurde, das aber so ein allgemeines Zeitphänomen gewesen ist. Also wieder im Kontext dieses bereits angesprochenen Nützlichkeitsdenkens. Unterschiede sehen wir vor allem im Bereich der konkreten Umsetzung. In Preußen findet das Ganze viel kleinräumiger statt. Also zeitgenössisch hat man das Schulverbesserung genannt. Dort sind traditionelle Strukturen noch viel bedeutsamer als in der Habsburger Monarchie. Auch das traditionelle Patronat, also wenn etwa ein Adliger das Patronat über eine Schule hatte und dort eigentlich mitreden durfte oder allein bestimmen durfte, wer dort zum Beispiel als Lehrer angestellt wurde. Und im österreichischen Teilungsgebiet ist das Ganze demgegenüber viel stärker auf den Gesamtstaat bezogen. Also wir haben ja dort seit den 1770er Jahren in der Habsburger Monarchie von Wien ausgehend die großen Schulreformen von Maria Theresia und die werden tatsächlich sehr schnell auch auf diese neuen polnischen Gebiete ausgerollt. Also ungeachtet des völlig anderen historischen Gepräges dieser Gebiete werden die sozusagen gleich behandelt wie die Gebiete, die schon seit Jahrhunderten unter Herrschaft der Habsburger stehen. Dadurch ergibt sich gerade in der Habsburger Monarchie eben ein deutlich geringeres Maß an Flexibilität, würde ich sagen. Das sehen wir zum Beispiel, wenn man sich die Curricula von Schulen ansieht, also von Gymnasien. Die sind tatsächlich monarchieeinheitlich genormt gewesen. Und dadurch sind natürlich vor Ort auch unterrichtssprachliche Abweichungen einfach schwieriger gewesen, als das in Preußen der Fall war. Natürlich hat das Ganze Vorteile mit sich gebracht, also mit Blick auf das Personal, nachdem man eigentlich kein Polnisch beherrschen musste, um an einem Gymnasium in Galizien zu unterrichten, weil Unterrichtssprachen waren, zumindest auf dem Papier, Deutsch und Latein, konnte das Personal natürlich von überall herkommen. Ja, also die konnten aus Wien oder aus Prag bezogen werden, die Lehrer. Der Nachteil ist aber natürlich ebenso evident, dass die Vereinbarkeit mit den tatsächlichen lokalen Lernbedürfnissen einfach nicht so gegeben ist. Das ist in Preußen durchaus anders, was einen vielleicht überrascht, wenn man so ein traditionelles Preußenbild im Hinterkopf hat. So konnten etwa an den katholischen Gymnasien in Westpreußen um 1800 auch Abiturprüfungen auf Polnisch abgelegt werden. Das ist gar nicht groß problematisiert worden. Da ist dann einfach nur die deutsche Übersetzung der Ausarbeitung des Aufsatzes einfach nach Berlin geschickt worden. Und damit hat das Ganze dann auch gepasst. Und wir sehen im preußischen Teilungsgebiet etwa in Warschau, das ja um 1800 für wenige Jahre preußisch ist, auch den Versuch, die polnischen Eliten so ein Stück weit einzubinden in die Schulpolitik, etwa über die Gründung des Warschauer Lyzeums. Und das ist durchaus etwas, was wir im österreichischen Bereich in der Form nicht haben. Allgemein, also die Stadt-Land-Unterschiede sind ja heute schon angesprochen worden, kann man sagen, dass die damalige Schulpolitik doch hauptsächlich im urbanen Raum wirksam gewesen ist. Das Land, also so das Lebensumfeld der dörflichen Bevölkerung ist noch verhältnismäßig wenig erfasst worden. Vor allem im ressourcenarmen Galizien, wo wir wirklich eine sehr geringe Schuldichte sehen. Und gleichzeitig entfaltet sich im urbanen Raum um 1800 aber auch so eine gewisse Dynamik. Also wir sehen stark steigende Alphabetisierungsraten, auch ein steigendes Interesse einfach für Bildung. Also Eltern haben ein Interesse daran, in zunehmendem Maße ihren Kindern eine gute Schulbildung angedeihen zu lassen. Das ist ein Prozess, der durchaus jetzt nicht an die Herrschaft der Teilungsmächte gebunden ist, sondern ein gesellschaftlicher Prozess, der auch davor in polnischer Zeit schon beginnt. Und da sehen wir etwa, wenn wir uns die Domäne der Mädchenbildung ansehen. Also da entstehen so ab den 1780er Jahren doch in zunehmendem Maße auch Mädchenschulen, die oft auch privat geführt wurden. Und gerade im großstädtischen Bereich, etwa in Warschau oder in Danzig, haben wir zu der Zeit schon sehr viele private Mädchenpensionate, wo es auch stark darum geht, die Mädchen auf das höhere Gesellschaftsleben hin zu erziehen und wo zum Beispiel die Vermittlung französischer Sprachkenntnisse eine große Rolle gespielt hat.
Und wenn diese Schulpolitik, die ja durchaus unterschiedlich war, dann auf Schwierigkeiten, Konflikte gestoßen ist, wo es irgendwo Reibereien gab oder man gemerkt hat, es funktioniert vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wurde das auch angepasst? Wurde dann einfach starr der Kurs verfolgt mit noch mehr Härte? Oder war man dann auch flexibel und hat versucht, irgendwie gegenzusteuern, lokale Gegebenheiten noch mehr irgendwie zu berücksichtigen?
Ich würde sagen, tendenziell war die Flexibilität im preußischen Machtbereich größer als im österreichischen. Insgesamt kommt das aber sehr stark auf die lokalen Verhältnisse an. Und in der Regel ist natürlich die Person, die unmittelbar befasst ist mit den Unterrichtssituationen, nämlich vor allem die Lehrer, die haben natürlich noch die größte Flexibilität oder können die größte Flexibilität an den Tag legen. Und gerade bei den Verwaltungsbeamten in den imperialen Zentren, also in Wien oder in Berlin, sehen wir doch eher starrere politische Vorgaben.
Also es gab wieder so ein bisschen Bruch zwischen Vorhaben. Also jemand denkt sich theoretisch etwas aus in der Amtsstube,
ja,
und dann die Leute, die wirklich vor Ort irgendwie wirken müssen als Lehrer und mit den Gegebenheiten konfrontiert sind.
Genau.
Ja, dann gehen wir mal von dem großen Abstrakten noch mal ein bisschen wirklich rein. Wie sah denn der Sprachunterricht in den Schulen konkret aus? Also wie gestaltete sich der im Alltag eben abseits dieser theoretischen pädagogischen Überlegung?
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die für das späte 18. Jahrhundert oft gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also als Historiker muss man natürlich immer mit den Quellen arbeiten, die noch vorhanden sind. Und gerade an so damalige Unterrichtssituationen kann man sich häufig eben nur indirekt annähern. Also etwa über Visitationsberichte, über Amtskorrespondenzen, auch über Beschwerden und Bittschriften, die etwa von Lehrern gestellt werden, ganz selten über Memoiren. Aber das ist dann etwas, was wir eher mit Blick aufs 19. Jahrhundert haben. Insgesamt kann man sagen, dass es einfach eine sehr große Heterogenität gab. Also die konkrete Situation hat von Schule zu Schule wirklich mitunter völlig anders ausgesehen, mit Blick sowohl auf die materielle Ausstattung wie auch auf die Eignung des Lehrers, der Lehrperson und dessen Eigenmotivation, hier etwa auch bestimmte Anpassungen vorzunehmen. Wir haben tatsächlich gerade aus dem habsburgischen Machtbereich, aber auch aus dem preußischen, viele zeitgenössische Berichte, etwa von Lehrern oder von Schuldirektoren, wonach der Unterricht von zwei Sprachen, also das Deutsche und das Polnische, das vermittelt werden sollte, problematisiert wurde dahingehend, dass das einfach sehr zeitaufwendig war, dass man mehr Zeit gebraucht hat, um die notwendigen Inhalte zu vermitteln, weil man ja parallel auch immer eine Sprache eigentlich von Grund auf mitvermitteln musste. Zudem kann man sich das leicht vorstellen, dass diese Unterrichtssituationen für die Lehrer einfach sehr anstrengend und fordernd gewesen sind. Gerade im Elementarschulbereich. Also wir haben hier etwas aus dem österreichischen Lemberg, Berichte von Lehrern, die in der Klasse stehen und dort 200 Kinder unterrichten müssen, die großteils polnischsprachig sind und denen dann im Idealfall auf Deutsch religiöse Grundbegriffe näher bringen müssen. Ja, so Begriffe wie die Erbsünde oder so. Da kann man sich natürlich aus heutiger Sicht vorstellen, dass das vielleicht nicht immer so glatt gegangen ist. Und gleichzeitig sind die Lehrer ja auch noch denkbar schlecht bezahlt worden im späten 18. Jahrhundert. An höheren Schulen, würde ich sagen, ist die Situation dort einfacher gewesen, wo einfach eine größere Flexibilität möglich war und wo das Personal besser geschult gewesen ist. Umgekehrt sehen wir hier gerade in Galizien, ich habe das vorher schon angesprochen, den Sekundarschulbereich, insofern viele Probleme, weil es hier die Vorgabe gegeben hat, eigentlich den Unterricht nur auf Deutsch und auf Latein zu führen. Gleichzeitig aber der Großteil der Schülerschaft, wenn wir mal von den wenigen Beamtensöhnen absehen, polnischsprachig gewesen ist. Das führt dann dazu, dass man ja das Polnische in einzelnen Fällen dann so als Hilfssprache zulässt, Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass die Kommunikation zwischen Lehrern, die ja teilweise auch aus Wien oder aus Prag gekommen sind, einfach kein Polnisch konnten, und der Schülerschaft, dass diese Kommunikation einfach sehr, sehr schwierig gewesen ist und wir hier eine durchaus eigene soziale Dynamik hatten. Und in einzelnen Fällen gibt es hier tatsächlich auch Kindheits- oder Schulerinnerungen, etwa von polnischen Literaten wie dem Dichter Kazimierz Brodzinski, die sich darüber beklagen oder sich dann zurückerinnern an ihre Schulzeit um 1800 und daran, dass sie eigentlich fast nichts verstanden haben in der Schule und dementsprechend auch wenig mitgenommen haben eigentlich.
Die Lehrer, also waren ja sicherlich die Hauptpersonen der Schul- und Sprachenpolitik dann vor Ort. Wer war denn sonst noch so die wichtigsten Träger? Also irgendwie Beamte, andere? Wen gab es da noch so?
Ich würde es tatsächlich sagen, dass eben die Lehrer wahrscheinlich die größte Bedeutung hatten, weil sie einfach klarerweise direkt in diese auch mehrsprachigen Unterrichtssituationen involviert waren. Ein konstantes Problem des späten 18. Jahrhunderts sind eben noch diese fehlenden Möglichkeiten zur Lehrerausbildung. Ja? Also die damaligen Schulverwaltungen sind sehr oft einfach darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die eben entsprechende Kompetenzen haben und die muss man dann nehmen, weil viele Alternativen gibt es nicht. In Österreich haben wir damals zumindest in den Provinzhauptstädten, in Galizien ist das eben in Lemberg der Fall, entstehen sogenannte Normalschulen, die so einen Musterschulcharakter haben und dort findet auch die Lehrerausbildung statt. Aber das kann man sich eher als so eine Art Crashkurs vorstellen, wo Lehramtskandidaten für 2 oder 3 Monate so rudimentär diverse Fähigkeiten vermittelt bekommen haben und dann sozusagen aufs Land losgelassen wurden und dann mussten sie selbst ihre eigene Dorfschule führen. Die Bedeutung der Beamten ist aber dennoch nicht gering zu schätzen. Also man hat da oft so Männer im Kopf, die dann in Wien oder in Berlin sitzen und so hunderte Kilometer entfernt vom eigentlichen Geschehen. Aber es gibt ja auch in der Provinz selbst natürlich Beamte und die treten durchaus auch immer wieder mit sehr viel Eigeninitiative und so bildungspolitischen Projekten irgendwie in Erscheinung. Das bekannteste Beispiel wäre wahrscheinlich die Gründung des Warschauer Lyzeums im Jahr 1804, 1805, die tatsächlich auf die Initiative der preußischen Kammerverwaltung und vor allem eines Kammerbeamten in Warschau zurückgeht. Insgesamt sehen wir aber auch hier, also bei den Lehrern ebenso wie bei den Beamten, einfach dieses Grundproblem einer personellen Überlastung. Häufig war es tatsächlich so, dass nur ein einzelner Beamter für die Schulagenten einer gesamten Provinz zuständig gewesen ist. Also im Fall von Galizien, dieses Gebiet hat um 1800 rund 3,5 Millionen Einwohnern und am Lemberger Gubernium sitzt sozusagen ein Beamter, bei dem diese ganzen Schulagenten zusammenlaufen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass viele Vorhaben auch einfach nicht umgesetzt werden konnten und mitunter jahrelang liegen geblieben sind, weil sich einfach zeitlich niemand damit befassen konnte, ganz abgesehen davon, dass man für viele Dinge schlichtweg kein Geld hatte.
Diese Schul- und deutsche Sprachpolitik, die wir angesprochen haben, ging ja nur bis 1815. Auf dem Wiener Kongress wurde dann ein Großteil der preußischen und habsburgischen Anteile am ehemaligen Polen wurden dann Russland zugeschlagen. Das heißt, in diesen Gebieten fand diese Politik natürlich dann ein Ende von Seiten des Habsburgerreichs und Preußens. Aber gab es darüber hinaus trotzdem irgendwie bleibende Effekte und Spuren, die vielleicht sogar bis 1918, also als dann Polen wieder als Staat neu erstanden ist, sichtbar geblieben sind?
Tatsächlich wird ein Großteil Polens nach 1815 eben Teil des Russländischen Reiches, das sogenannte Kongresspolen. Ein gewisser Teil des historischen Polenlitern bleibt aber doch natürlich bei Preußen und bei der Habsburger Monarchie. Das sind vor allem die Teilungsgebiete aus der ersten Teilung von 1772, also Galizien im österreichischen Fall, Westpreußen im preußischen Fall, sowie ein Teil Großpolens, der dann als Großherzogtum Posen bezeichnet wird, später als Provinz Posen. Was wir im 19. Jahrhundert dann sehen, ist, würde ich sagen, so eine Auseinanderentwicklung des österreichischen und des preußischen Teilungsgebiets. In Galizien verliert dann tatsächlich im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts das Deutsche als hegemoniale Staatssprache immer mehr an Boden und das kulminiert dann 1867, also mit der Entstehung Österreich-Ungarns in der sogenannten galizischen Autonomie, die auch mit sich bringt, dass wir eine polnischsprachige Verwaltung und ein polnischsprachiges Schulwesen dann im Endeffekt in Galizien sehen. Und ganz anders läuft die Entwicklung eigentlich im preußisch-deutschen Teil des ehemaligen Polen, wo wir eine doch immer rigidere Germanisierungspolitik sehen, die dann im späten 19. Jahrhundert auch einfach nationalistisch motiviert gewesen ist. Und wenn wir uns jetzt die Situation dann nach 1918 vergegenwärtigen, also ein polnischer Staat entsteht wieder nach dem Ersten Weltkrieg, dann führt das dazu, dass nach 1918 natürlich diese unterschiedlichen Landesteile Polens die teilweise seit 150 Jahren zu anderen Staaten gehört haben, einfach historisch sehr unterschiedlich geprägt sind und auch ja sicher mit Blick auf die Sprachkompetenzen der Bevölkerung sehr unterschiedlich geprägt sind. Und zum anderen, und das ist etwas, was bis heute sicher fortwirkt, genießt Österreich tatsächlich als Teilungsmacht einen sehr viel besseren Ruf in Polen, als das bei Preußen oder Russland der Fall ist, eben weil die Entfaltungsmöglichkeiten für die polnische Sprache und die polnische Kultur in Galizien, in der Habsburger Monarchie im späten 19. Jahrhundert dann viel besser gewesen sind, als das im preußisch-deutschen Teil oder im russländischen Teil der Fall war. Also hier überschattet die Entwicklung, die wir dann im späten 19., frühen 20. Jahrhundert sehen, so ein Stück weit das, was noch im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert passiert. Finde ich persönlich ganz spannend, wie diese Situation dann eigentlich stark divergiert zu dem, was wir noch um 1800 sehen, wo die Habsburger Monarchie in sprachenpolitischer Hinsicht eigentlich die repressivere Teilungsmacht gewesen ist.
Aber das scheint ja dann quasi aus dem Gedächtnis mehr oder weniger verschwunden zu sein. Also da wird dann eher das spätere Modell, grob gesagt, Preußen rigide und Habsburger eher etwas offener, wird dann erinnert.
Genau.
War im russischen Teil, wird da noch irgendwo, also Deutsch spielt das eine Rolle? Bleibt da irgendwas? Übernehmen die irgendwie Strukturen oder sowas?
Einzelne Institutionen bleiben durchaus bestehen, wenn wir jetzt eben so auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts blicken. Dieses von mir angesprochene Warschauer Lyzeum zum Beispiel, das existiert bis 1830, 31 und ist einfach eine wichtige polnische Bildungseinrichtung. Und dort wird auch bis 1830, 31 Deutsch unterrichtet, nicht als Unterrichtssprache, sondern als lebende Fremdsprache. Aber das Deutsche ist dort eben weiterhin wichtig. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Deutsch insgesamt im 19. Jahrhundert ein irrsinniges Prestige gewinnt, so als Hochsprache und Kultursprache und dadurch natürlich auch als lebende Fremdsprache im russländischen Teil Polens sehr bedeutsam ist. Und insofern würde ich sagen, sind die Kontinuitäten gerade so im Kleinen durchaus vorhanden und auch institutionell sieht man zum Beispiel, also es wird ja dann nach 1815 in Warschau eine Universität gegründet und das ist auch eine Entwicklung, die unmittelbar noch aus der Teilung resultiert, weil im ehemaligen preußischen Teilungsgebiet keine Universität, keine polnische Universität vorhanden war. Die sind entweder in Russland mit Wilna oder in Österreich mit der Universität Krakau. Und hier entsteht eigentlich in der preußischen Zeit so das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Universitätsgründung. Und das wird nach 1815 in Warschau dann umgesetzt und zwar teilweise auch mit Personal, das an deutschen Universitäten in der preußischen Zeit ausgebildet wurde. Insofern sind unter der Oberfläche dann auch im russländischen Königreich Polen durchaus viele Kontinuitäten vorhanden.
Du hast schon ab und zu ein paar Quellen genannt. Du warst ja in Archiven in Deutschland, Österreich und Polen unterwegs, beherrscht die Sprachen auch, muss man ja bei so einer sprachübergreifenden Thematik auch. Was waren denn so die Hauptquellen, die du benutzt hast in deiner Arbeit?
Ja, ich bin tatsächlich viel unterwegs gewesen, also in Österreich selbstverständlich und im Geheimen Staatsarchiv in Berlin, aber auch in Polen, also in Warschau und in Krakau. Und das Archivmaterial hat sich in meinem Fall großteils aus behördlicher Überlieferung eben zusammengesetzt, also viele Berichte, Korrespondenzen, auch Gutachten, die damals angefordert wurden, teilweise von Schulleitern, wenn es darum ging, irgendeine Situation zu beurteilen. Zudem habe ich relativ viele zeitgenössische Lehrmaterialien in die Analyse mit einbezogen und auch weitere gedruckte Quellen, weil ich das Thema einfach möglichst breit perspektivieren wollte. Also zum Beispiel auch Reiseberichte haben für mich etwa eine Rolle gespielt. Ich habe tatsächlich ursprünglich vorgehabt, auch nach Lemberg, nach Lviv zu fahren und die dortigen Bestände eben einzusehen. Aber da ist tatsächlich der russische Angriffskrieg seit 2022 dann dazwischen gekommen. Und das ist etwas, was ich nicht umsetzen konnte. Leider hatte dann am Ende des Tages aber ohnehin genug Material. Also wenn man mal in ein paar Archiven war, hat man eher das Problem, dass man zu viele Quellen hat und nicht zu wenige. Insofern bin ich mit dem, was ich hatte, dann gut zurechtgekommen.
Ja, damit wären wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank für diesen Einblick in das 18. Jahrhundert, in diesem Gebiet. Die polnischen Teilungen sind ja wirklich in Deutschland, ich möchte sagen, sehr in Vergessenheit geraten. Auch spannend zu sehen, was für ein Wandel da stattfand, also sowohl in Bedeutung von Sprache als auch von Schulpolitik und wie das dann tatsächlich auch eingesetzt wurde, um diese Herausforderung der Integration irgendwie zu bewältigen. Und dass eben auch Preußen und das Habsburger Reich da sehr unterschiedlich rangingen und sich das dann später wandelte. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen weiter mit der Thematik beschäftigen möchte und die Zeit bis zum Erscheinen deiner Dissertation überbrücken muss, hast du noch ein paar Literaturtipps für uns oder auch interessante Angebote? Vielleicht sollte man irgendwo hinreisen.
Das ist natürlich Eine interessante Frage. Es gibt, abgesehen von meiner Arbeit, relativ wenig neuere Forschungen zu dieser Thematik, aber ein paar Sachen dann doch. Also mein Kollege Johannes Tschackerl hat etwa vor ein paar Jahren eine Monographie veröffentlicht mit dem Titel Nochems neue Namen. Da geht es um die jüdische Bevölkerung Galiciens und der Bukowina und diese Einführung von deutschen Namen, deutschen Vor- und Familiennamen. Ein sehr spannendes Buch, das ich nur empfehlen kann für jeden, der sich mit dieser Zeit und mit den Veränderungen beschäftigt oder für diese Veränderungen interessiert, die sich im Bereich der jüdischen Community sozusagen abgespielt haben im Zusammenhang mit der österreichischen Herrschaft. Und mit Blick auf das preußische Teilungsgebiet, das hat jetzt eigentlich weder was mit Sprachen noch mit Schulpolitik zu tun, kann ich eine Monographie von Anna Joisten empfehlen, die sich mit dem preußischen Beamten und Spätaufklärer Hans von Held beschäftigt, der damals in Posen Dienst getan hat, also das heutige Poznan. Auch ein Buch, das sehr spannende Einblicke bietet in die Lebenswelt auch der preußischen Beamten und wie viel ja auch politisch-mediale Innovativität da vorhanden gewesen ist, was man heute gar nicht mehr so am Schirm hat. Und ganz allgemein kann ich natürlich empfehlen, falls man sich für Polen oder polnische Geschichte in dieser Zeit interessiert, das Handbuch Polen in der europäischen Geschichte ist ein vierbändiges Handbuch, insbesondere der dritte Teil beschäftigt sich dann eben mit dieser Teilungszeit 1772 bis ins frühe 20. Jahrhundert. Und hier findet man auch modern aufbereitet sehr viele Fachbeiträge eben zu unterschiedlichen polenbezogenen Themen oder eigentlich allen zentralen Fragen.
Ja, vielen Dank. Danke, dass du hier warst und den weiten Weg aus Wien auf dich genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung nochmal und einen schönen Tag noch.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.